HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Lukas Hartmann, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Lukas Hartmann ist, wie Sie gleich vielleicht hören werden, ein Schweizer Schriftsteller. Er wurde 1944 als Hans Rudolf Lehmann in Bern geboren, war zunächst Lehrer, studierte dann Germanistik und Psychologie, wurde Jugendberater, Redakteur beim Schweizer Radio, Lehrer für Journalismus, Leiter von Schreibwerkstätten und Medienberater. Ein buntes, vielfältiges Berufsbild also. Heute lebt er als freier Autor in der Nähe von Bern und ist mit der Schweizer Bundesrätin Simonetta Sommaruga verheiratet. Poesie und Politik bilden also auch privat ein Spannungsfeld. Lukas Hartmann beschäftigte sich schon früh mit Literatur und Malerei. Seine ersten Geschichten schrieb er bereits mit 13. Dazu kopierte er Bilder großer holländischer Meister. Darüber werden wir gleich reden. Die Außenseiterrolle, die er damit unter Gleichaltrigen einnahm, taucht in seinen Werken immer mal wieder auf. Außerdem unternahm er zahlreiche Reisen nach Indien, Südamerika und Afrika. Seine Veröffentlichungsliste ist sehr lang, darunter finden sich Kinderbücher, Romane, Hör- und Fernsehspiele und Theaterstücke. Lukas Hartmann, das ist ungeheuer viel, was wir hier finden an Werken, die Sie erarbeitet oder bearbeitet haben. Beginnen wir einfach mal mit dieser Vielfalt. Ist das Ihr Konzept der Abwechslung oder verlangen einfach verschiedene Stoffe nach verschiedenen Medien?
Ich denke, es ist schon weitgehend das Zweite. Ein Stoff beschäftigt mich, Figuren werden lebendig und ich suche die geeignete Form dafür. Ich glaube, das ist immer so gewesen. Und natürlich freut es mich dann auch, wenn ich mich in unterschiedlichen Medien ausdrücken kann. Wobei in den letzten 10, 15 Jahren hat sich das doch immer deutlicher beschränkt auf die Prosa. Also ich schreibe jetzt nur noch Romane für Erwachsene und ab und zu ein Kinderbuch.
Dieses Ab und zu, ist das die Kür, die Sie aufatmen lässt, wo Sie sich erholen von der Arbeit der Niederungen?
Nein, das würde ich nicht so sehen. Es ist einfach das andere Standbein. Ganz im Unterschied zu vielen Meinungen, die ich des Öfteren höre, ist es nicht pure Erholung, ein Kinderbuch zu schreiben. Es ist einfach eine andere Sprache, die ich finden muss, vielleicht aus einer anderen Augenhöhe, aus einer anderen Perspektive schreiben, sehr genau. Also ein Kinderbuch zu schreiben erfordert größte Genauigkeit. Sonst kommt es bei den Kindern nicht an.
In Ihren Romanen für Erwachsene gibt es so etwas wie, ich nenne es mal forciert, Geschichtsversessenheit. Geschichte ist eine Art Fable von Ihnen. Sie tauchen ein in die Vergangenheit. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, leben dann für eine Weile darin, weil sonst könnten die Romane nicht so blutreich und so frisch daherkommen. Wie ist das entstanden, dieses Fable für Geschichte?
Ja, das frage ich mich auch immer wieder. Oberflächlich gesehen vielleicht auch aus einer gewissen Desillusionierung gegenüber dem Wissenschaftsbetrieb an der Universität. Ich habe Geschichte studiert und war überhaupt nicht befriedigt von der Art und Weise, wie da Geschichte hoch über alle Köpfe hinweg auf abstraktem Niveau vermittelt wurde. Ich habe schon als Junge mir gedacht, das ist doch mehr als Daten, das sind doch nicht nur Namen. Da haben Leute gelebt, gelitten, gehasst, auch kleine Leute. Wie war es denn mit ihnen? Findet man da keine Quellen? Gibt es keine Bücher darüber? Da war ich schon sehr früh sehr neugierig. Und dann kam dazu, dass ich wirklich wissen wollte, auf wessen Schultern wir stehen, wie unsere Gegenwart geformt wurde, von welchen Kräften und ob das, was zum Beispiel im ausgehenden 18. Jahrhundert diskutiert wurde, heute immer noch auf gewisse Weise lebendig ist, ob uns das immer noch beeinflusst, unser Denken nach wie vor prägt, vielleicht ohne, dass wir es wissen. Das hat mich immer wieder beschäftigt. Und so bin ich auch immer wieder in vergangene Zeiten zurückgetaucht, um uns selber, um mich wiederzufinden.
Und es scheint ein bisschen so, dass sie tatsächlich die Figuren befragt haben, wie es ihnen denn ging und was sie für Nöte und für Ängste und für emotionale Kräfte hatten, weil tatsächlich ja die Quellen immer nur sehr staubig und sehr sachlich sind.
Nein, nicht alle. Es kommt auch auf das Zeitalter an. Also ich habe ein Buch über die große Pest des 14. Jahrhunderts geschrieben. Da war es sehr schwierig, zu eindeutigen Quellen zu kommen, weil er zum Beispiel von den unteren Schichten hier gar nichts überliefert ist. Aber 17., 18., 19. Jahrhundert, da gibt es auch von vielen Ereignissen Augenzeugenberichte, die sich dann zum Teil auch widersprechen. Und das ist ja gerade das Spannende, mir zu überlegen, warum sieht das aus einer Perspektive so aus und aus der anderen völlig anders? Wie ist es dazu gekommen? Was steckt dahinter?
Wie sind Sie aufgewachsen? Wenn Sie mal zurückgehen in Ihre eigene Geschichte, hat da Tradition immer eine große Rolle gespielt? Haben Sie sozusagen das Vergangene immer mitgelebt, schon als Kind? Oder haben Sie sich da selbstständig wie ein Maulwurf reingeschafft?
Ja, ich glaube, ich wurde sehr geprägt von meinem Großvater mütterlichseits. Das war ein konservativer Bauer im Berner Land. Der schimpfte noch so über den Franzoseneinfall 1798, wie wenn er das selbst erlebt hätte, oder zumindest sein Vater. Und das, ich brauchte sehr lange, um zu begreifen, dass dieses Geschimpfe Ereignisse betraf, die weit mehr als 100, fast 200 Jahre zurücklagen. Aber ich glaube, diese Haltung, ich nenne sie jetzt mal schon Schollen verbunden, ohne das werten zu wollen, hat in mir ein Gefüge von Werten geschaffen, das ich dann auch wieder durchbrechen musste, weil ich sah, es gibt auch anderes. Es gibt immer den Widerstreit zwischen Werten des Konservativismus und des Vorausschauens, des Liberalismus. Und es ist beides da in mir immer noch. Und ich bin dem in mehreren Büchern auf den Grund gegangen. Wenn ein durchgehendes Motiv für mich heute sichtbar wird, das die Bücher verbindet, dann ist das vielleicht die Beziehung zwischen dem eigenen und dem Fremden. Diese konfliktreiche Beziehung, die aber auch immer etwas Faszinierendes enthält. Dieser Anziehungs- und Abstoßungseffekt. Und das ist nach wie vor etwas, was die Schweiz heute bewegt, mit diesem ganzen Ansturm, so heißt es in Anführungszeichen, in populistischen Kreisen von Asylsuchenden, von Migranten, Migrantinnen, zu denen unterdessen auch die Deutschen gehören, die offenbar Schweizern gute Jobs wegnehmen. Also dieses eigene und das Fremde, das hat sich immer in diesem Land, in diesem kleinen Land aneinander gerieben. Und ich glaube, das ist für mich etwas ganz Wesentliches.
Ich würde gerne noch mal einen Moment bei diesem Milieu bleiben. Sie haben gerade von dem Großvater mütterlicherseits gesprochen. Der Großvater väterlicherseits war Schuhmacher. Wie kommt man da zur Kunst? Ist das ein ganz normaler Demokratisierungsprozess, wie er eben im Ende des 20. Jahrhunderts stattgefunden hat? Oder war das ein besonderer Weg?
Der war schon besonders. Und er hat meine Eltern auch überrascht, dass ich so starrsinnig daran festhielt, zunächst mal als 12-, 13-jähriger Junge zu malen, dass mein größter Wunsch war, einen Ölfarbenkasten zu Weihnachten geschenkt zu bekommen. Aber ich glaube, es war eine Schwingung in meine Mutter da, die doch auch zur Kunst drängte. Sie hat im Frauenchor begeistert mitgesungen. Sie hat, bis sie etwa 20 war, auch für sich selbst gemalt. Und musste es dann wegen der Arbeitsbelastung auf dem väterlichen Bauernhof sein lassen. Aber sie hat mich auf ihre Weise immer wieder ermuntert. Vielleicht nicht wortwörtlich, aber ich habe das einfach gespürt, dass es sie Freude macht, dass ich mich auf diesem Feld bewege.
Sie haben von sich selbst mal gesagt, Sie sind ein unruhiger Geist gewesen. Waren Sie das schon als Kind oder erst dann, wenn man so landläufig unruhig wird oder gar erst als Erwachsener?
Ja, ich glaube, ich war es schon als Kind. Ich wollte einfach unheimlich viel wissen. Ich habe mit meinen Fragen wohl immer wieder die ganze Umgebung, Verwandtschaft genervt. Auch die Bibliothek, die es dann gab, ziemlich weit weg von uns. Ich musste mit dem Rad fast eine halbe Stunde hinfahren. Wenn die dortige Ausleiherin irgendwie die Trittleiter nehmen musste, um irgendein dicken Band herunterzuholen, Quo Vadis zum Beispiel, weil ich etwas darüber gelesen hatte, das ist auch ein historischer Roman von Heinrich Sienkiewicz über die römische Zeit, und sie mir dann sagte, das ist eigentlich noch nicht für dich. Es gibt dort ein paar heikle Szenen drin. Dann fragte ich, ja, warum nicht? Warum soll ich das noch nicht verstehen? Das war mein Prinzip, nachzufragen, bis ich begriff, warum ich etwas nicht tun sollte und es dann vielleicht trotzdem tat oder zumindest las.
Und dann haben Sie Lukas Hartmann klassische Gemälde kopiert mit dem Pinsel.
Ja, ich kannte nichts anderes. Es gab eine Zeitschrift, ich glaube, es war die einzige, die wir abonniert hatten, die hieß der Beobachter, griff sehr viele sozialpolitische Missstände auf, schon damals, das ist ein Verdienst. Und das war so ein pädagogisches Moment, dass die Titelseite immer ein berühmtes Gemälde war. Und die haben mich fasziniert. Das waren die einzigen Bilder, die ich bis 14, 15 war, kannte. Das waren Bilder von Franz Hals, von Rembrandt, von Dürer, die großen klassischen Gemälde, vielleicht bis hin zu den Impressionisten. Und ich habe versucht, ob ich das auch kann. Ich habe die abgemalt und bin dann mit einer Staffelei, die ich geschenkt bekam, weil ich so oft darum gebettelt habe, hinausgegangen in die Landschaft und habe auch so zu malen versucht. Und das misslang mir immer wieder. Ich war tief unglücklich, weil mir niemand beibringen wollte, wie man das machen könnte. Als ich dann aber darum bettelte, Malstunden irgendwo nehmen zu können, da gab es ein klares Nein, weil das war zu teuer.
Dann war das mit den Geschichten dann schon einfacher. Die schrieben sich quasi ohne diese Fingerfertigkeit.
Ja, das war vielleicht auch eine Art Ausweichbewegung. Das heißt, ich musste ja dann die eigenen inneren Bilder aktivieren.
Als drittes haben Sie dann Geige gespielt oder spielen das wahrscheinlich heute noch mit dem schönen Satz, die Geige war einfach billiger als ein Klavier. Hätten Sie lieber Klavier gespielt?
Damals schon, ja. Aber ich bereue heute gar nicht, dass ich zur Geige gezwungen, ist ein so starkes Wort, gebracht wurde. Ich habe dann 20 Jahre lang nicht mehr gespielt, weil ich meinen Plan, Geige zu studieren, aufgeben musste. Ich hatte eine Dauerentzündung hier am Hals, wo man die Geige hindrückt. Aber die Töne selber zu finden, ihnen ihre eigene Farbe zu geben, ich glaube, das war etwas Bestimmendes, auch im Hinblick für den Gebrauch der Sprache.
Und heute spielen Sie Duette mit Ihrer Frau, verbinden sich so Politik und Literatur in der Harmonie der Musik?
Das tun wir manchmal, ja.
Ich habe gelesen in einer wunderschönen Liste, wo Sie auflisten, was Sie mögen und was Sie nicht mögen, dass Sie junge Elefanten mögen und Landhäuser aus dem 18. Jahrhundert. Was passiert, wenn beides zusammenkommt?
Das wäre schon eine Geschichte wert. Ich weiß nicht, ob das je so passiert ist. Das ist dann nicht wie der Elefant im Porzellanladen, aber das ist vielleicht ein staunendes Innehalten des Elefanten im Vorhof. Angesichts des Springbrunnens, der da emporschäumt und den er vielleicht empfindet als Konkurrenz zu seiner eigenen Möglichkeit, durch den Rüssel Wasser auszustoßen. Vielleicht würde er sich verwandt fühlen.
Das steht jetzt im krassen Gegensatz zu einem anderen Ding oder was Sie mögen, nämlich dem Central Park. Der Central Park in New York ist sozusagen die Oase im großen Verkehr, aber auch Hort von Gewalt und Verbrechen. Wie passt das zum Landhaus?
Das an sich Getrennte passt eben manchmal wirklich auch zusammen, weil es zum Leben gehört. Also ich würde mich jetzt nicht unbedingt um Mitternacht in den Central Park wagen. Aber tagsüber ist er tatsächlich eine Oase inmitten dieses Gesummes und Gedröhns der Großstadt. Und ich habe mich dort, die Male, wo ich dort war, immer sehr wohl gefühlt, beinahe zu Hause. Der Central Park ist natürlich auch der Ort. Viel Romanszenen, das habe ich dann auch erinnert.
Lukas Hartmann, Sie sind mit der Bundesrätin Simonetta Sommaruga, spreche ich das richtig aus,
ja,
verheiratet. Das heißt, die Bundespolitik oder die hohe Politik der Schweiz wohnt bei Ihnen mit im Haus. Ist das ein Spannungsfeld? Haben Sie politische Grabenkämpfe, die Sie so hassen, haben Sie die auch zu Hause oder bekommen Sie die hautnah mit, wenn Ihre Frau die ausfechten muss?
Ja, die bekomme ich sehr hautnah mit. Wir fechten keine Grabenkämpfe aus, aber wir haben oft sehr lange, sehr spannende Diskussion, vor allem an Wochenenden, wenn dann doch etwas Freiraum zur Verfügung steht, denn ein solches Exekutivamt, ist Justizministerin, unbarmherzig wegfrisst. Ich stelle einfach fest, was für eine letztlich unmenschliche Belastung ein solches Amt an der Spitze eines Staates mit sich bringt. Ich lerne sehr viel dabei, was ich aber im Moment nicht weitergeben kann.
Kommen wir zur Musik. Ganz oben auf der Liste, was ich mag, stand Johann Sebastian Bach. Jetzt spielen wir ein Stück aus seinem Werk, eine Fuge in D-Moll. Oder wir hören sie eher, spielen tut sie Andreas Schiff. Den haben Sie sich ausgesucht. Was verbinden Sie mit diesem Stück?
Es ist eine vollkommene Balance zwischen Geformtheit, intellektueller, sozusagen mathematischer Kontrolle und frei fließende Kreativität. Das begeistert mich immer wieder bei Bach, dass er dieses Gleichgewicht hält. Es ist etwas, was ich auch versuche beim Schreiben. Ich muss auch immer wieder danach streben, intellektuelle Kontrolle sozusagen zu versöhnen mit den Eingebungen des Unbewussten, dem ich mich ja öffnen muss, damit meine Bilder überhaupt entstehen. Da ist ein Bach für mich ein weit, weit entferntes Vorbild, aber ein Vorbild kann es ja trotzdem sein.
Schauen wir mal auf die Bilder, die jetzt entstehen, in der Fuge in D-Moll, gespielt von Andras Schiff. Andras Schiff war das mit einer Fuge in D-Moll von Johann Sebastian Bach. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist der Schweizer Autor Lukas Hartmann. Wir haben jetzt über Ihre Weltsicht gesprochen, mehr oder weniger. Kommen wir jetzt, Lukas Hartmann, zu Ihrem Werk und beginnen damit mit dem Jüngsten, mit dem, wie ich finde, sehr beeindruckenden Roman Räuberleben. Der Titel ist sehr prosaisch, fast nüchtern und macht wenig Werbung für die sprachliche Virtuosität, die einen dann erwartet, wenn man es liest. War das Ihr Wunschtitel?
Eigentlich schon, ja. Ich finde ihn vieldeutig. Wer sind denn die Räuber? Und was heißt Leben in diesem Kontext? Der Verlag war, glaube ich, nicht besonders begeistert von diesem Titel, aber manchmal halte ich dann daran fest.
Es ist tatsächlich ein Räuberleben, das Sie schildern, aber nicht so einfach, wie man denkt. Es geht um Hannickel, den berühmten elsässischen Zigeuner, Räuber, Hauptmann, um das jetzt mal mit Schlagworten zu belegen, der in Baden-Württemberg hingerichtet wird. Sie schildern das aber nicht als allwissender Erzähler von oben herab, sondern Sie bedienen sich verschiedener Figurenkonstellationen und Ihre Hauptfigur ist der Schreiber Grau, Wilhelm Grau, der sozusagen das Protokoll dieses ganzen Prozesses ist. Und dann, das finde ich hochinteressant, gibt es in dem Roman eine Volte. Sie beginnen 10 Jahre nach den Ereignissen mit einem Brand und dann gehen Sie zurück zur Verhaftung und zur Hinrichtung von Hannickel und seinen Brüdern und seiner Bande, wie man das immer so schön sagt. Warum dieser Brand am Anfang und warum diese kleine Schleife?
Der Brand ist natürlich immer auch eine Metapher und er deutet darauf hin, dass die Brandröte der Französischen Revolution unterdessen aufgegangen ist, nach der Hinrichtung der Räuber 1787 auf dem Galgenbuckel zu Sulz am Neckar. Das ist die eine Seite, das Revolutionäre, das sich aufgestaut hat und dann gewaltsam ausgebrochen ist, noch mit völlig ungewissem Ende, ebenso wie wir heute nicht wissen, was aus dem arabischen Frühling noch wird. Und das andere ist die Mutmaßung, dass hinter der Brandlegung der Sohn von Hannikel stecken könnte, der kleine Dieterle, dem es gelungen ist, aus dem Zuchthaus in Ludwigsburg zu fliehen. Das ist aber offen gelassen, das ist ganz hintergründig angedeutet, denke ich. Einige nehmen es zur Kenntnis, andere lesen darüber hinweg. Aber das ist der Sinn dieses Anfangs.
Und dann gehen Sie zurück, schrittweise erstmal und dann mit einem großen Schritt vor die Verhaftung von Hannikel. Warum versuchen Sie nicht aus der Biografie dieser Figur heraus Ihren Roman zu erzählen? Warum bleiben Sie erstmal in der Distanz des Protokollisten, des Schreibers?
Weil das ja eben ein vielstimmiger Roman sein soll, der sich zusammenschließt zu einer Art Panorama dieses ausgehenden 18. Jahrhunderts in Württemberg und in der Schweiz. Und weil es mich lockte, einen Roman so zu konzipieren, dass man allmählich ins Herz der Geschichte hineingelangt. Die Hinrichtung wird ja zweimal erzählt. Das eine Mal etwas distanziert, eher aus der Sicht des Schreibers Grau, in dessen Kopf aber sehr viel mehr vorgeht, als er zu äußern wagt, und ganz am Ende dann aus der Sicht des Räuberjungen Dieterle, der zusehen muss, gezwungen wird zuzusehen, wie man seinen Vater aufhängt.
Wie sind Sie auf den Hannikel gekommen? Ist das dieses Schweizer Kapitel, was es in seinem Leben gibt, in Graubünden, was Sie aufmerksam hat werden lassen? Oder ist es vielleicht die Figur an sich, sein Zigeuner-Dasein? Wieso kamen Sie zu dieser Figur?
Das ist auch wiederum vielschichtig. Ich wusste schon lange, dass ich etwas über Räuber schreiben möchte, über das Räuberische im Menschen überhaupt. Es ist ja nicht der einzige Räuber in diesem Buch. Der ganz große Räuber steht oben an. Das ist, wenn man es so sagen will, der Herzog Karl Eugen, der sein Land ausplündert. Da habe ich über Jahre hinweg immer wieder Räuberliteratur gesammelt und gelesen. Und dann bin ich eines Tages auf die Geschichte von Hannikel gestoßen. Sie schien mir auch deswegen interessant, weil er zum einen ein Sinto war, ein Zigeuner, zu den Papierlosen, zu den Outsidern jener Tage gehörte, und auf der anderen Seite ein Verfolger, ein unbarmherziger Verfolger bereitstand, der Oberamtmann Schäffer aus Sulz am Neckar, der heute für einige als bedeutender erster Kriminalist Deutschlands gilt, diesem Mann, besessen von der Mission, alles Zigeunerische eigentlich austilgen zu müssen. Er hatte auch seine weicheren Seite, wenn man seine Schriften liest. Aber diese Wild-West-Konstellation hat mich sehr interessiert, weil die auch eine innere Spannung ergibt. Diese zwei, Hannikel und der Oberamtmann, haben letztlich dann vielleicht doch mehr miteinander zu tun, als sie beide meinen würden.
Und dazwischen steht die Schrift und für die Schrift steht Wilhelm Grau. Wilhelm Grau ist natürlich auch so was wie eine Symbolfigur des Autors, also für Sie, Lukas Hartmann.
Ja, mit wenigen Möglichkeiten, sich auszudrücken, als ich sie heute habe. Aber einer jener Subalternen, von denen es doch viele gab zu dieser Zeit, der doch bereits einige aufklärerische Gedanken kannte, so wie im Übrigen Karl Eugen auch, und der Schreiber Grau in eine Position, in der er das nicht zeigen darf, durch gewisse Gesten dann versucht, dem Räuberjungen Dieterle beizustehen, der ihn aber abweist. Ein Mann, dessen Leidenschaft, eine begrenzte Leidenschaft, das Sammeln und Bestimmen von Insekten ist.
Und es ist gerade diese Welt, er sammelt Wespen, die leicht bedrohlich klingen für jeden normalen Menschen, zumindest nicht faszinierend. Und er sammelt sie nicht nur, sondern er schreibt darüber zu einem ihm mäzenatisch zugetanen Wissenschaftler. Also die Auseinandersetzung über die Räuberbande und letztendlich über Dieterle, den Sohn des Hanneckel, hat eine Parallele in der Auseinandersetzung mit den Wespen und dem darüber Schreiben an den sehr entfernt bleibenden Professor. Diese Parallele finde ich bezeichnend.
Ja.
Wie sind Sie auf die fast geniale Idee gekommen, das so zu verbinden? Oder gab es tatsächlich Quellen, wo ein Schreiber gleichzeitig ein Insektenkundler war?
Nein, das habe ich erfunden. Aber es gab ja Amateurwissenschaftler, die auch Schreiber waren. Darauf bin ich dann bei meiner Lektüre gestoßen. Und solche Parallelen zu schaffen, wie Sie sie jetzt auch umschrieben haben, das ist etwas, was Literatur eben kann. Das hat mich schon immer fasziniert. Und hier ist es mir vermutlich ein bisschen gelungen, das so zu zeigen, wie überhaupt das Motiv der Jagd ja durchgehend vorkommt im Buch. Es gibt die Jagd auf Tiere, die Lustjagd auf der Ebene des Herzogs. Es gibt die Menschenjagd, die der Herzog selbstverständlich ermuntert, weil er auch Sündenböcke braucht und für die dann der Oberamtmann Schäffer verantwortlich ist. Und es gibt die Jagd auf Insekten, die zunächst unschuldig wirkende Jagd auf Insekten, die ist letztlich auch nicht völlig unschuldig.
Naja, und es gibt natürlich die Führung des lesenden Blickes. Ich als Leser, als unbeeindruckter Leser, der mit diesem Buch anfängt, sagt erstmal, dieser Hanneckel, das ist ein böser Mensch, der hat einen Nebenbuhler umgebracht und gequält und er hat Leute überfallen, er ist ein böser Antisemit, der rechtfertigt sein Tun damit, dass er doch nur Juden bestohlen hat. All das bringt meine Seele in Aufruhr. Und dann, ähnlich wie bei Grau und seinen Insekten, gibt es den zweiten Blick und einen dritten und man kommt dieser Struktur näher und man merkt, aha, dieser Adlige mit seiner frömmelnden Frau, mit seinen Lustjagden, da ist viel mehr böse Energie als in dem armen, getriebenen Zigeunervolk. Und diese Wendung zu vollziehen, das wiederum finde ich beispielhaft gelöst an der Insektenkunde.
Ja. Ich habe dann gemerkt, dass es auf das hinausläuft. Das war mir am Anfang noch gar nicht so bewusst. Ich wollte einfach diesem Schreiber Grau eine Leidenschaft schenken. Und mir hat dann tatsächlich seine Sammelleidenschaft für die Wespen am besten gefallen.
Was ja den ganzen Roman durchzieht, ist das Gefühl von Vergeblichkeit. Also man hat tatsächlich eine Art politische Empörung, wenn man das liest, auch auf die heutige Zeit bezogen. Man ist, weiß Gott, nicht nur in der Vergangenheit gefangen. Und am Ende ist Hanneckel zum zweiten Mal hingerichtet worden. Und man weiß, er entkommt dem nicht. Und letztendlich sind die Strukturen von Herrschaft und Getriebenen heute auch nicht viel anders.
Ja und nein. Es ist wohl das Wesen der Geschichte, dass immer wieder etwas aufbricht, dass sie sich bewegt zwischen im Aufbrechen und neuer Verfestigung. Und die Hoffnung ist doch, dass es einen Fortschritt geben könnte, auch in Bezug auf Menschenrechte, wenn wir das mit einem modernen Namen bezeichnen wollen. Ich weiß, dass ich manchmal an meiner eigenen Hoffnung zweifle, wenn ich aufs Weltgeschehen blicke, aber ich gebe sie nicht auf. Also ich habe das Gefühl, mein eigenes Menschsein wäre gefährdet, wenn ich diese Hoffnung völlig fahren ließe.
Dann gibt es einen Moment in diesem Buch, wo ich ein bisschen geschmunzelt habe, wo Sie auf Kollegen zu sprechen kommen, auf Schiller und auf Schubart. Schiller, der schon damals sein großes Drama Die Räuberuhr aufgeführt hatte, und Schubart, der wahrscheinlich noch im Gefängnis saß wegen seiner spöttelnden Verse dem Herzog gegenüber. Beides Figuren der Literaturgeschichte. Beides Figuren, aus denen man gleichermaßen einen solchen Roman hätte machen können. Warum tauchen die so scheinwerferartig auf?
Weil sie natürlich auch zum ganzen Umfeld der Geschichte gehören. Aber ich jetzt mein Schwergewicht halt auf Hanneckel und den Oberamtmann und den Schreiber Grau gelegt habe. Immerhin kommen sie zu einem Auftritt. Schiller lässt ja in seinen Dramen auch wichtige Personen manchmal nur kurz auftreten. Das ist nicht ein Seitenhieb gegen Schiller.
Und es ist auch keine reine Ehrerbietung für Schubert.
Nein, nein. Aber er ist natürlich auch eine wesentliche Figur gewesen in diesem Konflikt zwischen Freiheit, Gedankenfreiheit und deren Unterdrückung durch eine Autorität, die sich anmaßt, Gedanken eben verbieten zu können.
Bevor wir die nächste Musik hören, noch eine Frage zu der Recherche, Lukas Hartmann. Wie sind Sie denn vorgegangen? Haben Sie unendlich viele Akten gewälzt? Sind Sie in die Archive nach Sulz gefahren, nach Baden-Württemberg, in der Schweiz? Haben Bücher geliehen, gekauft, gelesen? Oder war irgendwann Schluss und Sie haben gesagt, jetzt kommt die Fantasie zum Tragen, jetzt muss ich dieses Skelett, was ich erlesen habe, mit Leben füllen?
Ja, zuerst das eine, dann das andere. Da gehe ich immer ähnlich vor bei meinen historischen Recherchen. Ich sauge mich voll wie ein Schwamm mit allem, was zugänglich ist. Also ich lese, ich besuche wirklich auch Archive. Ich frage Fachleute an, ich gehe zu ihnen. Und die sind ja oft, meist sogar sehr bereitwillig, ihr Wissen mit mir zu teilen. Ich fahre auch an die Schauplätze, da habe ich immer mein Notizheft dabei. Ich zeichne viel, ich lasse mich von Orten inspirieren. Auf dem Galgenbuckel in Sulz saß ich einen halben Tag und habe einfach die Bäume gezeichnet und aufzunehmen versucht, wie war es denn hier an diesem Julitag 1787, als 10.000 Leute offenbar nach den Quellen hierher geströmt sind, um dieser Hinrichtung beizuwohnen. Also der Genius Loci, das ist etwas ganz, ganz Wesentliches für mein Schreiben. Und dann kommt ja tatsächlich der Moment, wo ich sage, so, einigermaßen klar ist für mich jetzt auch die Komposition, die Figuren haben zu leben begonnen, jetzt sollen sie weiterleben. Es gibt dann in allen Quellen weiße Stellen, die kann ich füllen, die muss ich aber zu füllen versuchen, aufgrund dessen, was mir zugänglich geworden ist, aufgrund der Fakten, die ich erarbeitet habe.
Wenn man das jetzt versucht, in den zeitlichen Rahmen zu packen, wie kann man sich das vorstellen? Ist das eine lange Recherche und dann ein kurzes, heftiges, aufbäumendes Schreiben? Oder wie passiert das?
Nein, es ist halb-halb, würde ich sagen.
Und recherchieren Sie während des Schreibprozesses noch weiter oder ist das dann vorbei?
Es ist im Wesentlichen vorbei, aber es gibt dann manchmal trotzdem Fragen, die ich noch klären muss.
Bei uns gibt es auch noch Fragen, die wir noch klären müssen. Jetzt hören wir erstmal Musik. Und zwar als zweites haben Sie sich ein Stück von Schostakowitsch ausgesucht, das Trio Nummer 2 in E-Moll. Und zwar mit Lars Vogt am Klavier, Christian Tetzlaff an der Geige und Tanja Tetzlaff am Cello. Was verbindet Sie mit diesem Stück?
Staunen. Ich war hin und weg, als ich dieses Trio zum ersten Mal gehört habe. Ich kannte damals Schostakowitsch nur als Komponist ziemlich bombastischer Sinfonien, die mir, ich hatte längst nicht alle gehört, nicht besonders gefallen haben. Und dann kam dieses Trio in ein Konzert und ja, es hat mich umgehauen. Ich fand das eine so intime Mitteilung an mich als Hörer. Dieser Mann, dieser Komponist, der ja auch so gerungen hat mit dem Sowjetregime, hat sich für mich in diese Musik geöffnet.
Hören wir mal rein in den letzten Satz. Wir können ihn nicht ganz spielen, aber doch ein gutes Stück. Das Trio von Schostakowitsch mit Lars Vogt, Christian Tetzlaff und Tanja Tetzlaff. Ein wenig schade ist es schon, dass wir dieses Stück jetzt verlassen müssen. Das Trio Nummer 2 in E-Moll von Schostakowitsch mit Lars Vogt am Klavier, Christian Tetzlaff an der Geige und Tanja Tetzlaff am Cello. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf ist der Schweizer Autor Lukas Hartmann. Herr Hartmann, wir haben über Ihre Person geredet, dann über Ihren jüngsten Roman Räuberleben. Kommen wir jetzt sehr, sehr ausschnitthaft zu dem ganzen großen Rest Ihres Werkes, zu den vielen anderen Büchern. Wobei ich jetzt gerne den Fokus etwas auf die Kinderbücher legen möchte. Wie kamen Sie dazu? War das so ein bisschen biografisch geprägt, auch mit der Geburt Ihrer eigenen Kinder?
Ja, wie bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen, die auch für Kinder schreiben, diese Bücher entstehen oft aus Gute-Nacht-Geschichten, aus improvisierten Geschichten. Das war bei mir tatsächlich auch so. Ich habe mir gar nicht zugetraut, für Kinder zu schreiben. Ich hatte vielleicht selbst auch den Eindruck, das ist etwas Minderwertiges. Also da schreibt man doch so aus dem Handgelenk heraus, obwohl ich es anders hätte wissen müssen. Und dann habe ich gerade Anna, mein erstes Kinderbuch als gute Nachtgeschichte auf Wunsch meiner Tochter erzählt, die sich eine Zwillingsschwester wünschte. Und ich habe versucht, sie ihr mit dieser Geschichte zu schenken. Und sie war es dann, die mich dazu drängte, das Ganze aufzuschreiben. Ich tat das und dachte, nach 20, 30 Seiten habe ich das zu Ende geschrieben. Es wurden aber 200 daraus. Und zu meinem Erstaunen hat es der Verlag dann gedruckt.
Anna schreibt sich ganz schön mit einem großen A vorne und dann Anna mit einem großen A hinten. Und es ist nicht nur die Spiegelung des Namens, sondern es ist auch so ein bisschen die Kopie, die da mitspielt. Es ist ja letztendlich eine durch einen Fotokopierer entstandene Kopie.
Durch einen magischen Fotokopierer, ja.
Und das, was dieses Buch auszeichnet für mich, ist, ich bin in einer Zeit Vater geworden, wo der Umbruch gerade stattfand von Kinderbüchern, die Kinder immer als naive, kleine, unwissende, noch nicht Erwachsene behandelt haben. Und diejenigen, die gesagt haben, Kinder haben dieselben Probleme wie Erwachsene, sie drücken sie nur anders aus. Und genau in diesen Raum kommt dieses Buch Anna. Hier geht es tatsächlich ja um die große Frage der Identität. Und das auf einem Niveau, wo 9-Jährige und 90-Jährige gleichermaßen drüber nachdenken können. Das ist, finde ich, ein sehr mutiger Ansatz für die Zeit gewesen, in der dieses Buch erstand.
Das wusste ich nicht. Ich wollte einfach eine schöne Geschichte erzählen, eine spannende Geschichte, die meine Tochter erreicht. Ich habe dann selber schon gemerkt, dass da einiges drin steckt, was eben mit der Identität zu tun hat. Und da klang sicher auch einiges hinein, was mit meiner eigenen Identitätssuche zu tun hatte. Aber zum Glück merkt das ja ein Schriftsteller beim Schreiben selber oft nicht. Sonst wäre es allzu gewollt.
Haben Sie diesen Prozess des Erzählens und die Mitwirkung auch Ihrer Tochter, Kinder lassen sich ja gerne was erzählen, aber sie greifen auch gerne mal ein, haben Sie das verbunden im Schreiben oder haben Sie das Schreiben dann komplett abgelöst von den familiären Strukturen?
Nein, also die Kinderbücher sind alle entstanden aufgrund von Improvisation. Das ist ein ganz anderer Entstehungsprozess als den wir vorhin geschildert haben, die Bücher für Erwachsene von Recherchen begleitet. Das ist dann eher ein Trip ins Unbewusste, also das lebendig werden lassen von Fantasien, von einer Art Wachträumen mit dem Kind zusammen, sich leiten lassen von Assoziationen, von denen ich noch 2 Minuten vorher keine Ahnung hatte, also das Erzählschiff treibt irgendwo ins Meer hinaus, muss sich aber doch gewisse Einschränkungen, Windrichtung, Seegang und so weiter, gefallen lassen. Und diese Einschränkungen, die wurden mir immer gegeben durch Wörter. Zum Beispiel, die in meinen Geschichten vorkommen mussten. Also, dass meine Kinder und manchmal jetzt auch Schulkinder sagen, die 3 Wörter, die sollen vorkommen. Ein sehr ungewöhnliches Wort, nämlich Randensaft, das ist der Saft von roter Beete. Meine Kinder wussten, dass ich den nicht mag. Und weil ich sie immer dazu bringen wollte, Gemüse zu essen, musste ich zur Strafe einen roter Beete-Saft eine wichtige Rolle spielen lassen in diesem Buch. Das zweite war Insel und das dritte war eine lange Nase, weil mein Sohn damals Pinocchio sehr mochte, dessen Nase aber jede Lüge wächst. Und aus diesen 3 Wörtern habe ich dann eine Geschichte erfunden, unterstützt von den Kindern.
Manchmal sind ja die Dinge, die so Geschichten anregen, ganz banal. Dieses Buch All die verschwundenen Dinge. Da hat sich ja jeder schon mal Gedanken gemacht, wo ist denn nun verdammt nochmal der Socken geblieben oder wo ist die Mütze vom Teddybär oder was auch immer. Dinge, die einfach verschwinden und nie wieder auftauchen, die führen bei Ihnen ein Eigenleben. Und da hat die Illustratorin Tatjana Hauptmann wunderbare Bilder zu gemalt. War das eine Verbindung, die der Verlag geschaffen hat oder kannten Sie Tatjana Hauptmann aus anderen Beziehungen?
Ich kannte sie aus ihren Büchern, die mir immer sehr gut gefallen haben. Und die Verbindung hat dann der Verlag hergestellt und ich denke, es ist eine sehr glückliche Verbindung draus geworden.
Bevor uns die Zeit komplett wegläuft, würde ich gerne noch auf ein Buch kommen, was so ein bisschen anders ist als Ihre historischen Romane. Finsteres Glück heißt es und es ist tatsächlich so, wie der Titel sagt. Da führt der Titel sehr schnell hinein in die Widersprüchlichkeit von Trauer und Glück, von Überwindung, von tiefen Traumatisierung, ein kleiner Junge verliert bei einem Unfall seine gesamte Familie. Das ist ein sehr gegenwärtiges Buch und mittendrin wird es dann plötzlich doch wieder historisch. Da kommt nämlich der Isenheimer Altar und spendet so etwas wie heilenden Segen, wenn ich das jetzt nicht überinterpretiere. Wie ist das entstanden, dass Sie plötzlich so einen gegenwärtigen Stoff dann doch wieder mit der tiefen Geschichte durchziehen?
Durch den Umstand der totalen Sonnenfinsternis, die eine Rolle spielt im Buch. Der Unfall geschieht an diesem Tag, ich glaube 11. August 1999. Und Grünewald zeigt auf mehreren seiner Kreuzigungsbildern ganz offensichtlich eine totale Sonnenfinsternis. Er war vermutlich bei einer zugegen in Böhmen, ich glaube 1505, das haben Kunsthistoriker zu belegen versucht. Und das Ineinander von Kunstgeschichte jetzt hier und Gegenwart, das Wirken eines Bildes als etwas Heilsames und die Frage, was denn heilend sein kann in einem säkularisierten Zeit wie der unseren, das hat zu dieser ungewöhnlichen Komposition geführt.
Ich danke Ihnen schon mal an dieser Stelle. Wir hören noch ein Stück Musik, was Sie sich ausgesucht haben, und zwar zum Schluss eins, das die HR2-Hörer sehr gut kennen, den Liber Tango von Astor Piazzolla mit dem unvergleichlichen Yo-Yo Ma am Cello. Sagen Sie noch einen Satz zu diesem Stück.
Es gefällt mir einfach.
Und mir gefällt es auch. Ja. Vielen Dank, Lukas Hartmann. Das war's im Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Sonnenschein.
Good evening, ladies and gentlemen. My name is Yo-Yo Ma, your cellist for this evening.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.